Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Bruch. Ein israelischer Veteran und sein Sohn auf den Spuren des Krieges von 1967. Ein Feature von Ofer Waldmann.
Seit der Milchama, laif ta Legion mi lashevet po, ima ze sho yachol lirot li l'toch ha-melech George, she'ima sheli nimtzet.
Es war Krieg. Ich wollte die jordanische Legion hier zum Teufel jagen, dass sie nicht mehr in die Wohnung meiner Mutter schießen. In der King George Street. Die ist ein Steinwurf von hier entfernt. Der Tempelberg? Wen interessiert er schon? Er hat mich 1967 einen Dreck interessiert. Nur die Gewehrschüsse in die King George Street. Nur daran habe ich gedacht.
Was ich nie noch die Az, dass sie lo im Schichuli kennen, dass Kadurim la Melech George 28.
Wir sitzen in einem kleinen Garten an der Hauptstraße des Viertels Sheikh Jarrah. Wenige Meter hinter uns verlief die Grenze, die Jerusalem für 19 Jahre teilte, bis Juni 1967, bis zum sogenannten Sechstagekrieg. Mein Vater, Dan Waldmann, damals 25 Jahre jung, kämpfte hier, in dem Krieg, der alles ändern sollte. Davor, so die Geschichten meiner Eltern, war Israel ein kleines, fast intimes, ängstliches Land. Danach, das Israel, in dem ich aufgewachsen bin, das mich mehr und mehr befremdet, eine Besatzungsmacht, gewaltig und selbstherrlich. Dazwischen mein Vater, der in dem einen Israel aufwuchs und das andere, das Israel, das ich kenne, mitschuf.
Hier war die Grenze, genau hier. Das Haus da hat bis heute Schusslöcher. Dort war eine Bäckerei, wo wir immer Brezel kauften. Aber dahinter, die ganze Altstadt, war hinter der Grenze. Das war jordanisches Gebiet. Alles war abgeriegelt mit Stacheldraht. Das war die städtische Frontlinie. Links davon waren die jüdischen Bezirke, diese runtergekommenen Häuser. Da waren Wachtposten und ein Laufstreifen für die Patrouillen. Und ein Stück weiter war der Mandelbaumübergang, die Passage zwischen West- und Ost-Jerusalem, wo die UNO saß. Mein Vater fährt uns durch Jerusalem, vorbei an der Stelle, an der seine Einheit im Juni 1967 über die Grenze schritt. Wir sind von da hinten reingekommen. Auf der jordanischen Seite gab es nur Schotterwege. Wir hatten kaum Stadtkarten, nur jordanische Touristenkarten. Was willst du sehen? Hier ist das American Colony Hotel. Hier an der Ecke ein Denkmal.
Das American Colony. Hier
Wir fahren weiter. In die Gegend, wo er aufgewachsen ist. Mein Vater ist 1942 geboren, als das ganze Land noch zum britischen Mandatsgebiet zählte. Er wuchs in der King George Street auf, in der jüdischen Weststadt. Die Straße, zentral gelegen, bot sozusagen einen Platz in der ersten Reihe bei der Geburtsstunde Israels.
Hallo, mein Matschid.
Das war nicht lustig. Ich erinnere mich, als die Ben-Jehuda-Straße in die Luft flog. Überall lagen Leichen. Mein Vater ist hingerannt, um zu helfen, und kam blutüberströmt zurück. Oder als die UNO die Teilung des Landes und die Schaffung eines jüdischen Staates beschloss und die britischen Panzerwagen mit Israel-Fahnen an uns vorbeifuhren. Wir standen auf dem Balkon und waren außer uns vor Freude. Es war spannend, dort zu wohnen. Alles passierte vor unserer Haustür.
1948 verließen die Briten das Land, das sofort im blutigen Krieg versank. Die palästinensischen Verbände belagerten das jüdische Westjerusalem und schnitten es vom restlichen Israel ab. Die Abenteuergeschichten aus dieser Zeit gehören zum festen Erzählrepertoire meines Vaters.
Jerusalem war wirklich belagert. Kein Wasser, kein Strom. Man wusch sich nur ein bisschen. Wir hatten eine Blechbox mit getrockneten Kartoffeln. Meine Mutter machte eine Art Püree daraus.
Mein Vater ist fast 80 Jahre alt, 6 Jahre älter als der Staat Israel. Wir gehen durch die vertrauten Schauplätze seiner Kindheit. 2 Häuser von seinem Geburtshaus entfernt war der Sitz der ersten Knesset des israelischen Parlaments. 2 Straßen weiter fand der Prozess gegen Adolf Eichmann statt. David Ben-Gurion, Menachem Begin, die ganze Politprominenz des jungen Staates lief vor den Kindesaugen meines Vaters, der auf dem Balkon saß.
Komm, wir gehen in den Hof. Hier haben wir immer gespielt. Er war von der Altstadt abgeschirmt. Da war unsere Wohnung, wo die 2 Fenster sind. Daneben wohnte der einzige Arzt in Jerusalem, der Abtreibungen machte. Wie hieß er nochmal? Er war berühmt. Und hier ist der Durchgang zur King George Street. Hier stand die Knesset, das Parlament. Hier wurde gegen das Wiedergutmachungsabkommen mit Deutschland demonstriert. Die Demonstranten haben alle Autos abgefackelt, die Polizisten verprügelt, das Militär musste eingreifen. Und wir standen auf dem Balkon. Gratiskino. Die Unabhängigkeitsparaden liefen alle hier, die Parlamentssitzungen. Man hat dann die Straße abgesperrt. Ben-Gurion ist hier immer aus dem Auto gestiegen und in die Knesset marschiert.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg war Jerusalem eine geteilte Stadt. Ost-Jerusalem mit der Jerusalemer Altstadt, dem Tempelberg und der Klagemauer kam unter die Herrschaft Jordaniens. West-Jerusalem, nun die Hauptstadt Israels, war mit den weiteren Teilen des jungen Staates durch einen Landkorridor verbunden.
Von da, wo heute der Park ist, bis zum Haus an der Ecke, war eine Schutzwand mit Schießscharten. Denn bis zur Altstadt war nichts. Du konntest da nicht frei gehen. Die jordanischen Soldaten haben einfach immer wieder geschossen. Und das war unser Schulweg. In unsere Wohnung schlugen ebenfalls Schüsse aus der Altstadt ein.
Es gab auch so eine graue Schutzwand vor dem Hauseingang, um sich vor Scharfschützen verstecken zu können.
Ich koche Kaffee für meine Eltern, stelle die Tassen auf ihren Wohnzimmertisch. Sie sind beide Kinder von Familien, die noch rechtzeitig aus Europa flohen, bevor die Deutschen kamen. Während mein Vater in einer mitteleuropäisch geprägten, bürgerlichen Familie aufwuchs, stammt meine Mutter, Nizza Waldmann, aus einer osteuropäischen Arbeiterfamilie. Sie ist 1945 in der nördlichen Hafenstadt Haifa geboren.
Ich hatte eine friedliche Kindheit in Haifa, Arbeiterkindheit. Ich habe auf der Straße gespielt, fangen, Seilhüpfen. In unserer Gegend lebten viele Holocaust-Überlebende. Manchmal hörte man nachts Schreie, klagende Wehrufe. Im Sommer sah man kurzärmelige Menschen mit tätowierten Nummern am Unterarm. In meiner Schulklasse hatte grob geschätzt ein Drittel der Kinder einen Überlebenden in der Familie oder jemanden, der dort ermordet wurde. Der Holocaust war allgegenwärtig.
Wie unterschiedlich sind wir, denke ich. Meine Eltern sind selten sentimental, sind zäh und pragmatisch, typisch für ihre Generation, die israelische Aufbaugeneration, die mit dem Staat geboren und aufgewachsen ist, mit Krieg und Entbehrung. Wenn sie aber über das junge Israel sprechen, wird ihre Stimme doch belegt. Plötzlich sind sie ganz die Kinder, die den gewaltigen Entstehungskampf Israels erlebten, die ängstlich zu den Menschen aus Europa hochblickten, zu den Menschen von dort, aus der Dunkelheit, die der Katastrophe entkommen sind und nicht glauben konnten, dass es Israel überhaupt gab. Ein Erinnerungspfund, das den Staat Israel für meine Eltern zum Heiligtum macht, über jeden Zweifel erhaben.
הימים הלאומיים של יום השואה ויום הזיכרון קשים של הזיכרון.
Die Nationalgedenktage, der Holocaust-Gedenktag waren hart. Hart und heilig. Dass wir einen eigenen Staat haben, war für die Erwachsenen keine Selbstverständlichkeit. Für uns Kinder vielleicht ein wenig mehr. Schau, wir reden von den 50er Jahren, ja? An den Gedenktagen ging man auf Zehenspitzen. Und die Gedenksirenen.
In der Armee wählte meine Mutter die Offizierslaufbahn, um Geld für ein Studium zu sparen. Sie erreichte den Rang eines Leutnants, lernte meinen Vater kennen und zog 1962 nach Jerusalem, wo sie eine Stelle bei der Polizei fand.
Vor dem Krieg war ich in der Jugendwache der Polizei. Dann brach der Sechstagekrieg aus. Und weil du in der Armee warst, schlief ich in der King George bei deiner Mutter.
Wir wurden eingezogen. Es hieß, gleich ist Krieg. 3 Wochen haben wir gewartet. Keiner dachte an einen Krieg in Jerusalem. Trotzdem zog man alle Reservisten ein. Die Aufgabe der Jerusalemer Division war es, die städtische Frontlinie zu verteidigen.
Irgendwann Anfang Juni sagte man mir, du warst mal Offizierin in der Armee und wirst im Hauptquartier der Jerusalemer Polizei gebraucht. Das war im gleichen Gebäude am Russian Court. Ich weiß nicht genau wann. Ich ging in so einen Keller, da saß der Regionalkommandant. Ich kriegte ein Heft in die Hand gedrückt und den Befehl, protokollier alles mit, was du hier hörst.
Wir sitzen wieder im Auto, auf dem Weg von West-Jerusalem über die ehemalige Grenze zum Berg Scopus. Vorbei an arabischen Läden, an Büros internationaler Organisationen, an Fahrzeugen der UNO. Jerusalem wurde offiziell zwar wieder vereint, der Ostteil der Stadt annektiert. Die Trennlinien der Stadt zwischen Juden und Palästinensern sind aber noch allgegenwärtig. Es gibt keine gemischten Gegenden in Jerusalem. Man begegnet sich gelegentlich auf der Straße, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber eine gelebte Koexistenz, die gibt es kaum. Die Palästinenser, die ich als Kind zu sehen bekam, waren meist Bauarbeiter, Straßenfeger, Taxifahrer oder die Stummgesichter der Selbstmordattentäter in der Zeitung, die das Jerusalem meiner Jugend erschütterten. Für palästinensische Kinder in Ostjerusalem sind die meisten Israelis, die sie kennen, Polizisten, Soldaten, Siedler. Mein Vater zeigt mal nach links, mal nach rechts. Von hier, von dort wurde auf uns geschossen, sagt er immer wieder. Was habt ihr gemacht, frage ich. Wir schossen zurück. Was denn sonst?
Telefon, Sieger.
Oben, auf dem Scopus angekommen, bleiben wir am Straßenrand stehen.
Wir standen zuerst unter Schock. Die Jordanier fingen an, wie verrückt, Jerusalem zu bombardieren. Man beschoss Rechavia, die Wohnviertel. Keiner hätte das auch nur im Traum gedacht. Inzwischen trafen die Fallschirmjäger in Jerusalem ein. Aber als sie im Hauptquartier ankamen, war es fast vollkommen verlassen, weil es ständig unter Beschuss geraten war. Die Fallschirmjäger hatten keine Stadtkarten von Jerusalem, nichts. Und sie fingen an, herumzufragen, wer mal auf dem Scopusberg war und den Weg dorthin kennt. Und ich rief, ich, Yalla, komm.
Der Scopus liegt im Nordosten Jerusalems. Über 800 Meter hoch ist er ein strategisch wichtiger Ort mit atemberaubender Aussicht. Im Osten sieht man die jüdische Wüste, im Westen die jüdische Neustadt. Im Süden die Altstadt, den Tempelberg, die Al-Aqsa-Moschee. Vor der Gründung Israels standen hier die Hebräische Universität und das Hadassah-Krankenhaus. Beide wurden aber während des Unabhängigkeitskrieges 1948 verlassen. Nach dem Krieg blieb der Scopus eine israelische Enklave, von jordanischem Gebiet umgeben, von wenigen Soldaten als Polizisten getarnt überwacht. Mein Vater hat hier ebenfalls gedient, im Winter 1962. Nun, 5 Jahre später, sollte er die Fallschirmjäger auf den Scopus führen, die gleichen Fallschirmjäger, die später die Jerusalemer Altstadt, den Tempelberg und die Klagemauer erobern würden.
Unsere Aufgabe war es, den Skopus durch Sheikh Jarrah zu erreichen. Zuerst mussten wir aber an der alten britischen Polizeischule vorbei. Dort am Zaun sind wir auf eine Mine gefahren. Ich flog aus dem Wagen wie ein Stein. Der Fahrer war schwer verletzt und schrie. Es wurde auf uns geschossen. Wir schossen zurück und plötzlich, zu unserer Freude, sahen wir da 4 nagelneue Land Rover der jordanischen Legion stehen. Also nahmen wir einen und rasten zum Skopusberg. Die Truppen dort waren sichtlich erleichtert, uns zu sehen.
Während andere Truppen den Süden Jerusalems eroberten, drangen die Einheiten, zu denen mein Vater gehörte, vom Norden her, um die Altstadt komplett einzukreisen. So rückte mein Vater vom Skopus in Richtung des südlich gelegenen alten deutschen Krankenhauses Augusta Victoria vor. Gegenüber dem Krankenhaus stand ein Militärlager der jordanischen Legion.
Shalom.
Vom Lager sind nur wenige Bunkerruinen übrig geblieben, Zementbrocken. Am Rande seines einstigen Areals, im Schatten einiger Pinienbäume, findet eine archäologische Grabung statt. Wir klopfen an das Tor, werden hereingelassen. Die Geschichte, die jetzt folgt, habe ich von meinem Vater zuerst gehört, als ich 16 war und seitdem immer wieder erzählt bekommen.
Vom Skopus sind wir Richtung Augusta Victoria eingedrungen. Davor war ein Riesenlager der jordanischen Legion. Wir sollten es säubern.
Mein Vater stürmte das Lager mit den anderen. Er ging auf den Balkon einer Baracke. Plötzlich kam ein jordanischer Legionär um die Ecke. Er war etwa 10 Meter von meinem Vater entfernt.
Da ist dann der Scheiß passiert.
Er
hatte eine Tommy Gun, ich eine Uzi. Er hob seine Maschinenpistole. Ich ballerte auf ihn ein, 3/4 des Magazins. Ich habe ihn getötet. Es war furchtbar. Bis heute. Es war Krieg. Du hattest keine Zeit zu verlieren. Es gab heftige Kämpfe in diesem Lager. Wir haben 2-3 Männer dort verloren. Eine Handgranate hat 2 Sanitäter und einen Verwundeten erwischt.
Ein Mann kommt auf uns zu. Er arbeitet bei den archäologischen Grabungen hier, ist nebenbei Touristenführer und möchte meinen Vater zu der Schlacht ausfragen. Stimmt es, dass hier ein Minenfeld war, fragt er, und dass dort am Zaun der israelische Kompanieführer starb? Mein Vater ergänzt, erzählt, korrigiert hier, widerspricht dort. Ich begreife, für diesen Mann ist mein Vater ein Held. Ist er das? Für sich selbst? Ich glaube eher nicht. Mir wurden hier nie Heldengeschichten erzählt.
Ich blieb bei den Fallschirmjägern, bis die Schlacht um das Augusta Victoria vorbei war. Sie haben mich dann zu meinem Bataillon gebracht, nach Mar Elias. Von dort sind wir Richtung Hebron gegangen, an Bethlehem vorbei. Da war nichts. Keiner hat sich uns entgegengestellt.
Der Krieg fing in Jerusalem am Montag, den 5. Juni an. Bereits am 7. Juni waren die Altstadt, der Tempelberg, die Klagemauer, ganz Jerusalem von Israel erobert. 3 Tage. Nachdem die jordanische Legion sich aus Jerusalem zurückzog, fielen die anderen Städte im palästinensischen Westjordanland fast kampflos. In Hebron wartete der Bürgermeister mit dem Stadtschlüssel auf die israelischen Truppen, die die Stadt ohne einen Schuss einnahmen. Mein Vater erzählt, die palästinensische Zivilbevölkerung in Jerusalem, in Bethlehem, in Hebron, empfing die israelischen Soldaten mit Süßigkeiten. Nicht aus Freude, aus Angst.
Und dann, jemand, 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 jem
Eines Tages kriege ich einen Telefonhörer überreicht. Es war Vater. Er sagte, am Samstag fahren wir auf den Skopus. Weißt du, die Aufregung, der Radiosprecher mit dem Satz, wir haben die Klagemauer. Die Luft war wie elektrisiert. Alle waren so bewegt.
Nizza war im Hauptquartier, deshalb konnte ich sie anrufen.
Ich fragte ihn, wo bist du? Er sagte, in irgendeinem Hotel in Ost-Jerusalem.
Zuerst war der Zugang zur Altstadt und zum Westjordanland beschränkt. Überall lagen noch Minen und Stacheldraht. Doch bald war das Reisen in die festgehaltenen Gebiete, so hießen sie damals, erlaubt.
Ich erinnere mich an die Reisen nach Ramallah. Ramallah war wie Paris. Ramallah, auch die Salah ad-Din-Straße in Jerusalem. Die hatten wahnsinnige Kleidergeschäfte und alles so günstig. Die Sachen deiner Schwester waren alle von dort. Ja, wie Paris. Durch die Altstadt zu gehen war auch zauberhaft. Wir kannten sowas nicht, diese Art Markt. Bald sind wir überall rumgefahren. Nablus, Jenin, Hebron, Bethlehem, die Geburtskirche. Wir waren so neugierig. Es war ein wenig wie im Ausland.
Bevor wir das Areal neben Augusta Victoria verlassen, entdecken wir ein kleines Infozentrum. Es wird hier ein Film gezeigt. Zu sehen ist Hanan Porat. Er kämpfte hier als Fallschirmjäger neben meinem Vater. Später wurde er Parlamentsmitglied und Führungsfigur der Siedlerbewegung in den besetzten palästinensischen Gebieten. Er, so der Film und so die vorherrschende Erzählung in Israel, habe Jerusalem nicht erobert, besetzt. Er habe die Stadt befreit. Im Film sagt er Sätze wie, es waren wir oder sie, nie wieder Holocaust, wir gehen nach Jerusalem. Das Lied Jerusalem aus Gold ertönt. Ich kenne das alles aus der Schule. Ich ertappe mich und spüre, dass die Worte, die Musik noch eine starke Wirkung haben. Mein Herz schlägt höher. Ich erschrecke.
Ich kann mich nicht daran erinnern, das Gefühl gehabt zu haben, das gehöre Israel. Auch heute nicht. Für andere Menschen schon, offenbar. Aber wenn ich durch das Jaffa-Tor der Altstadt gehe, bin ich bei ihnen. Das ist nicht mein Zuhause. Aber das ist offenbar subjektiv. Sofort gab es damals die Spaltung, religiös und nicht religiös, Siedler und Nichtsiedler. Und dann sagte der Philosoph Jeschaja Juleibowitsch, sofort zurückgeben. Und ich dachte schon damals, wie recht er hat, sofort. Aber dann begannen die Idioten, die Siedlung zu bauen.
Langsam gewöhnte sich Israel an seine neue Größe. Die kleine Frontstadt Westjerusalem, einst aus drei Seiten ummauert, wurde durch neue jüdische Bezirke vergrößert, auf erobertem Gebiet gebaut. Im Westjordanland entstanden die ersten Siedlungen, die seitdem einer Rückgabe der Gebiete und damit der Schaffung eines Palästinenserstaates im Wege stehen. Dazu wurde in den eroberten Gebieten ein militärisches Besatzungsregime errichtet, das die Werte der israelischen Demokratie aushöhlt. Der Teufelskreis aus endlosen Gewaltexzessen, aus Unterdrückung und Terror hält Israelis und Palästinenser ungebrochen im Griff.
Die, die die ersten Siedlungen zuließen, waren besoffen. Besoffen vom Triumph. Sie tragen die Schuld an den Verhältnissen. Aber wir müssen nach vorne schauen und fragen, was man machen kann. Vater und ich gehören nicht mehr zu denen, die machen.
Wir sind eine Minderheit.
Immer mehr, ja. Der Sechstagekrieg ohne Zweifel erzeugte einen Bruch in der israelischen Gesellschaft.
Der Sechstagekrieg liegt mehr als 50 Jahre zurück. Das kleine, intime Israel, das vom Größenwahn der Besatzung noch nicht deformiert wurde, ist nur noch in den Erinnerungen der Generation meiner Eltern präsent. Ich beneide sie darum, ehrlich gesagt. Um ihren Glauben an die Möglichkeit einer moralischen Integrität trotz Krieg und Besatzung. Dass meine Eltern die Siedlungen verneinen, die Besatzung, darauf war ich immer stolz. Ein Stück weit habe ich deshalb ebenfalls an die Rückkehr dieses alten Israel geglaubt. Vielleicht ist es aber auch nichts außer Eitelkeit meinerseits, hier zur Schau zu stellen, wie an einem Gründungsideal festgehalten wird, das längst versagte, das es vielleicht so nie gab.
Wieso versagte? Der Staat Israel wurde errichtet. Das ist ein Wunder, dass das jüdische Volk endlich einen Platz hat, der ihm gehört. Eine Versicherung für die Juden weltweit. Wieso versagte?
Ja, Israel ist eine Art Wunder, immer noch. Und dieses Wunder streckte seine Flügel aus, wegen der Fähigkeit, lass mal die besetzten Gebiete, wegen der Fähigkeiten, hier einen funktionierenden Staat aufzubauen. Demokratie, es ist unglaublich. Unglaublich. Schau diesen Staat an. Die Nobelpreise, die Industrie, die Künste, in allen Bereichen unglaublich. Die Realität ist nicht schwarz-weiß, Offer.
Ich leide ebenfalls an dieser israelischen Schizophrenie, von meinen Eltern geerbt. Israel das Wunder, Israel die größenwahnsinnige Besatzungsmacht. Die Gleichzeitigkeit von Wunder und Größenwahn erzeugt Frustration, Wut. Ich schleudere diese Wut meinem Vater entgegen. Zurück im Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah, wo mein Vater im Juni 1967 über die Grenze kam, erzähle ich ihm von den Demonstrationen, die hier jeden Freitag stattfinden. Von den Zusammenstößen zwischen der Jerusalemer Polizei auf der einen Seite und palästinensischen, israelischen und internationalen Aktivisten auf der anderen. Wieso wird demonstriert, fragt er. Weil die Siedler, die auf deinen Speerspitzen herkamen, die palästinensischen Einwohner vertreiben wollen, antworte ich.
Schmarotzer. Die leben ja nur von Almosen aus dem Ausland. Arbeiten sie? Tun sie etwas? Schaffen sie etwas? Nur Kriegstreiberei. Ein Skandal, sie müssten alle zum Teufel gejagt werden. Die Araber bewahren die Schlüssel ihrer verlorenen Häuser. Die verrückten Siedler bewahren die Schlüssel dieser Dreckshäuser hier. Und das Problem ist, dass sie den Konflikt zu ihrem Beruf machten. Wenn du ihnen die Möglichkeit nimmst, von diesem Wahnsinn zu leben, wenn diese Clowns hier morgens zur Arbeit müssten, wenn die Araber eine bessere Lebensqualität hätten.
Mein Vater blickt um sich, greift nach der Zigarettenschachtel, entfernt eine weiße Haarsträhne von seiner Stirn. Er ist der anständigste Mensch, den ich kenne. Nie habe ich von ihm nur ein rassistisches Wort über die Palästinenser gehört. Er verabscheut das Besatzungsregime und die Siedlerbewegung. Er hat seinen Anstand, er hat auch seine Biografie. Und wie viele andere ist er skeptisch, ob der Konflikt politisch lösbar ist. Man soll anständig zueinander sein, sagt er. Leben und leben lassen, gleichberechtigt. Ich deute auf eine Wand hinter uns, wo Palästina steht. Sie wollen deinen Anstand nicht, sage ich. Sie wollen einen eigenen Staat. Darauf nennt er mich einen linken Träumer, weil ich die Rückgabe aller besetzten Gebiete für richtig halte. Soll wieder in das Haus in der King George geschossen werden? Fragt er. Für ihn sind es gefährliche Träume, eitle Übungen in moralischer Selbstläuterung. Er ist genauso wenig davon beeindruckt wie von der Klagemauer.
Du bist zu links. Bist davon überzeugt, Israel muss sich hinter die 67er-Grenzen zurückziehen. Moral und Gewissen sind schön und gut, aber das ist sinnlos. Du lebst auf dem Mond. Wenn die Teilungsversuche weitergehen, wird das Blutvergießen kein Ende nehmen. Noch 100 Jahre. Nichts außer Toten und Verletzten und Hass. Und zwar auf beiden Seiten, nicht nur auf der israelischen. Also, fahren wir auf den Skopus?
Ja.
Der Bruch. Ein israelischer Veteran und sein Sohn auf den Spuren des Krieges von 1967. Sie hörten ein Feature von Ofer Waldmann. Regie hatte Giuseppe Maio, für den Ton war Alexander Brennecke zuständig. Die Redaktion hatte Martin Hartwig.